Mach es gesund. Dein Podcast für ganzheitliche Gesundheit.
Heute als dein Host Susanna Winkelhofer.
Raus aus der heißen Stadt, rein in die Sommerfrische. Genau das habe ich heute gemacht und so haben das ja auch die Menschen früher gemacht. Sommerfrische hat man das im 19. Jahrhundert genannt. Und eigentlich wäre es ja naheliegend, dass jetzt, wo wir oft remote arbeiten können, Vacation ist so ein neues Trendwort, dass diese Sommerfrische wiederbelebt wird. Und vor allem dann, wenn wir uns die Frage stellen, wie können wir die warme Jahreszeit nicht nur dazu nutzen, um uns zu erholen, sondern auch um echte Gesundheitsvorsorge zu machen. Dazu bin ich heute im wunderschönen Bleibberg-Resort in Bad Bleiberg in Kärnten und mir gegenüber sitzt einer der führenden Experten für moderne Meiermedizin und ein, würde ich jetzt mal sagen, Pionier der integrativen Medizin. Lieber Herr Dr. Harald Stossier, ich freue mich sehr, dass wir heute hier bei Ihnen sein dürfen.
Grüß Gott und willkommen in Bleiberg.
Wir starten einmal damit, dass wir uns anschauen, wie Sie so Ihren Lebensstil gesund gestalten, weil Sie wissen ja, wie es geht, aber die Frage ist, ob Sie es dann auch so umsetzen im Alltag.
Der Health Check.
Mein morgendliches Gesundheitsritual.
Aufstehen, Mundpflegeöl benutzen, davor noch Basenpulver trinken. Mundpflegeöl benutzen, dann eine Körperreinigung, je nachdem wo, im Moment am Wörthersee, ins Wasser springen und dann ein vernünftiges Frühstück.
Stehen Sie mit oder ohne Wecker auf?
Unterschiedlich. Wenn es pünktlich sein muss, dann mit Wecker, aber meistens auch ohne.
Meine Energietankstelle?
Mein tägliches Leben. Das ist Aufladen pur.
Wenn ich ein Jahr lang nur ein Gericht essen könnte, dann wäre das?
Sehr eintönig.
Aber gibt es eins, das Sie so gern haben?
Nein. Also ich liebe schon die Abwechslung. Und das ist auch gut so, das darf auch sein. Die Monotonie ist wichtig, wenn es ums Fasten geht, aber im Alltag sollten wir eine vernünftige, ausgewogene Ernährung haben. Was immer das ist, können wir vielleicht gern drüber sprechen, aber die Abwechslung macht es dann schon aus.
Darüber sprechen wir auf jeden Fall noch. Jetzt noch ganz kurz. Darüber denke ich heute anders.
Wie Sie merken, es dauert ein bisschen. Aber darüber denke ich heute anders.
Vielleicht ja zum Thema Ernährung. Haben Sie während Ihrem Medizinstudium schon gewusst, wie Sie sich am
Essen ernähren? Ach ja, wenn Sie das auf die Ernährung beziehen, alles, was ich gelernt habe in der Ernährung auf der Universität, darüber denke ich anders.
Okay, spannend. Darüber reden wir dann auch gleich noch. Mein Geheimtipp für Langlebigkeit?
Einen Fastentag pro Woche.
Wie sieht der bei Ihnen genau aus?
Einen Tag in der Woche, wo die Ernährung deutlich reduziert wird. Bei mir ist es der Montag. Egal welcher Tag das ist, aber das gehört individuell gestaltet, sodass man eine deutliche Reduktion gegenüber den anderen Tagen hat.
Aber das heißt, man darf schon was essen, aber eben deutlich
weniger. Und in der richtigen Art und Weise.
Jetzt stammt ja der Begriff Sommerfrische aus dem 19. Jahrhundert. Das war quasi als wohlhabende Stadtbewohner über den Sommer aufs Land fuhren. Was ist aus medizinischer Sicht dran an diesem Konzept? Hat man das vielleicht damals schon intuitiv richtig gemacht?
Ich denke schon. Und auch wenn Sie das jetzt auf unseren Bereich, auf die Meiertherapie beziehen, es gibt einen Spruch vom Dr. Meier, die Frühjahrskur war das schönste Weihnachtsgeschenk. Das heißt, die Menschen, die es sich leisten konnten, früher wie heute, hat sich nichts geändert, die sind über einen längeren Zeitraum zur Erholung gefahren. Und das macht auch durchaus Sinn. Egal wann, egal zu welchem Zeitpunkt im Jahr man eine Phase der Regeneration einlegt, es hat gesundheitlichen Vorteil. Das sich leisten können hat sich ein wenig verändert. Es war immer schon so, dass das Leisten sich nicht auf das Finanzielle bezieht. Das hat sein müssen, keine Frage. Aber vor allem etwas im Kopf, dass man sich auch leistet für sich selber, sich selbst etwas Gutes tut, das ist einmal viel wichtiger als wie das Finanzielle.
Und man braucht natürlich auch ein bisschen Zeit dazu. Die haben wir vorwiegend im Sommer. Viele von uns machen ja Sommerurlaub. Aber wie kann man denn diese Zeit jetzt wirklich für seine Gesundheit nutzen? Weil nicht selten ist ja dann auch der Urlaub mit Stress verbunden, wenn man von einem To-Do ins nächste jagt, was man alles erleben möchte. Wie würden denn Sie da so eine, sagen wir mal, 2- bis 3-wöchige Auszeit gerne gestalten?
Also viele sehen den Urlaub, dass sie was erleben möchten, irgendwo hinfahren, eine Belastung für den Körper, natürlich auch für das gesamte System, in dem sie in ein anderes Land fahren, die Flugreisen oder Autofahrten. Wenn ich mir jetzt nur vorstelle, auf der Autobahn von Salzburg nach Kärnten 5 Stunden im Stau stehen, ist natürlich alles andere wie Urlaubsfeeling. Aber für viele ist das eigentlich das Normale und sie haben dann auch im Sommerurlaub mehr Belastung als Erholung. Also Erholung würde so ausschauen, dass man wirklich Zeit hat für die Regeneration, einmal nicht großartige körperliche, emotionale, physische Belastungen hat, ein vernünftiges Ernährungsregime umsetzt. Häufig ist es so, dass die Urlauber auch danach ausgewählt, was gibt es zum Essen, ist dort ein Buffet, ist das Buffet groß, ist es klein, geht der Schnitzel über den Teller raus, das ist sozusagen die Beurteilung im herkömmlichen Sinn des Restaurants, das ist einmal der falsche Weg, denke ich einmal. Auch die schweren Abendmahlzeiten, späte Abendmahlzeiten, gerade wenn man in den Süden fährt, ist für unseren Lebensstil kontraproduktiv. Also hier wäre viel sinnvoller, dass man sich etwas zurückzieht, von mir aus einen aktiven Bewegungsurlaub macht, aber trotzdem immer wieder Phasen der Erholung, der Regeneration hat, damit man einfach einen deutlichen Unterschied zu den Alltagsbelastungen hat. Das wäre sinnvoll.
Jetzt haben Sie schon angesprochen, Urlaub bedeutet ja nicht selten, dass man dann im Hotel am Buffet sich schwer tut, da sich nicht zu überessen und dann geht man mit vollem Magen ins Bett und so weiter und so fort und am Ende hat man dann vielleicht auch noch 2-3 Kilo zugenommen. Aber ist denn der Sommer ein guter Zeitpunkt zum Fasten?
Im Prinzip ja, wobei vom Zeitpunkt her, wir müssen einmal unterscheiden, wie wir Fasten sehen. Fasten als Reduktion, um gesund zu bleiben, der Zeitpunkt ist immer gut. Natürlich gibt es besondere Aspekte, wenn man sagt, okay, dem natürlichen Rhythmus des Jahres folgend, nach den Wintermonaten besonders sinnvoll im Frühjahr. Aber wenn Sie hineinschauen in die verschiedenen Kulturen um den Erdball, sie haben immer wieder Fasten empfohlen oder zumindest Regenerationsphasen empfohlen, egal in unterschiedlichen Jahreszeiten, finden Sie das zur Gesunderhaltung, natürlich auch mitunter religiös motiviert, aber wenn wir auf der Gesundheitsebene bleiben, es macht immer Sinn, egal wann man es macht. Das Zweite, wenn wir Fasten jetzt als medizinische Therapie einsetzen, so wie wir das hier tun, dann gehört das erstens einmal in erfahrene Hände eines Arztes und zweitens, der Zeitpunkt ist auch immer gegeben, nämlich wenn es notwendig ist, es zu tun. Für viele, allerdings bei den chronischen Erkrankungen, gehen wir dann so weit, dass wir einen 3-4-Jahresplan aufstellen, wo wir den Menschen dann empfehlen, immer wieder kehrend, dem Rhythmus des Jahres folgend, dann so eine Fastentherapie zu machen, um wirklich eine durchgreifende Gesundung zu machen. Aber wenn es um die Gesunderhaltung geht, dann ist eigentlich jeder Tag der beste Tag, um damit zu beginnen.
Worauf müssen wir denn generell achten, damit wir gesund durch den Sommer kommen? Weil wir kennen das ja, manchmal ist es richtig heiß, es wird auch immer heißer. Worauf soll man denn da achten, damit man das gesund gut übersteht?
Also ich möchte einmal von den banalen Empfehlungen wie ausreichend trinken und sich in den Schatten setzen wegkommen, weil das hat eh jeder schon 5-mal gehört und der macht es oder er macht es nicht. Ja. Dasselbe ist mit dem Sonnenbaden, es macht keinen Sinn, wie die Stöckerl Fisch da in der Sonne zu braten und jeden 10 Minuten sich um 5 Grad weiterzudrehen, dass man schön rundherum braun ist und sich dann vielleicht noch mit Sonnencreme einschmieren, damit ja kein Vitamin D produziert wird. Also von den Empfehlungen möchte ich einmal weg und sagen, okay, wie gestalte ich einen Rhythmus? Wie gestalte ich den Tag, sodass er der Gesundheit entspricht? Allein wenn ich von der Ernährung anfange, es macht Sinn, dass ich jetzt einmal wegkomme von den 5-6 Mahlzeiten pro Tag, was oft empfohlen wird, sondern auf 3, maximal 2,5 idealerweise Mahlzeiten pro Tag gehe. Dass ich in der Früh eher was Frisches, was Vitales, eine Rohkost zu mir nehme, was Lebendiges. zu Mittag ebenfalls von mir aus noch eine Rohkost, durchaus was Anspruchsvolleres, aber die Abendmahlzeit leicht bekömmlich gestalte. Und nicht meinen, ja, im Sommer ist länger hell. Unsere Väter und Großväter haben gesagt, der Darm geht mit den Hühnern schlafen, aber er steht wieder mit den Hühnern auf. Das heißt, egal ob ich bis 12, Mitternacht, 1 Uhr auf bin, der Verdauungsapparat arbeitet nicht im selben Maß. Das Zweite, wenn wir über Gesundheit reden, dann reden wir über Regenerationsfähigkeit. 2016 wurde der Nobelpreis verliehen für einen Prozess, den die Forscher, japanische Forscher, Österreicher waren mitbeteiligt, haben das Autophagie genannt. Und das bedeutet, wir haben einen genetisch determinierten Prozess der Regeneration vom Recycling. Die Natur ist absolut clever und schmeißt nichts sinnlos weg. Und der Entgiftung. Und genau dieser Prozess ist es, der uns gesund erhält. Das heißt, wenn wir sozusagen die Mülldeponien immer wieder reinigen, dann bleiben wir möglichst lange gesund. Und dieses Reinigen erfolgt in den Nachtstunden, nicht in den Tagstunden. Und das Reinigen geht über zwei Hormone, nämlich Melatonin und Wachstumshormon. Und die brauchen ein Absenken der Körpertemperatur in den Nachtstunden. Jetzt wissen wir alle, dass Nahrungsaufnahme mit Kalorien gemessen wird. Kalorie ist eine Wärmeeinheit. Je mehr Sie am Abend essen, desto schwieriger wird es, die Körpertemperatur abzusenken. Wenn Sie Rohkost am Abend essen, dann gärt die. Gärung bedeutet Temperaturanstieg, noch weniger Regeneration. Das heißt, die Abendmahlzeit ist entscheidend für die Regenerationsfähigkeit. Kleine Abendmahlzeit, möglichst früh. Deshalb das im Sommer, späte Essen, 9 Uhr Abendessen und dann iss was Gescheites, was Gesundes, ein Fitnessteller, Salat mit Butenstreifen oder sonst irgendwas und überall wird eine Schüssel Rohkost dazu gereicht, das ist kontraproduktiv. Wenn Sie dann als Argument sagen, ja, aber die Italiener und die Südländer, die essen aber keine Rohkost am Abend, da haben sie die italienischen Antipasti, gegrilltes Gemüse mit Olivenöl, da sind wir schon wieder viel besser drauf, weil das ist leichter bekömmlich. Also es kommt dann auf die Details drauf an. Und wenn man sich so einen Tag rhythmisch gestaltet, ja, dann wird auch die Regeneration erfolgen und dann macht Sommerfrische einen Sinn im wahrsten Sinne des Wortes, weil dann ist man am nächsten Tag frisch.
Aber das heißt, man kann das auch nicht beeinflussen, wenn man das immer so macht, wenn man quasi konsequent immer erst spät isst und sich die Uhr quasi ein bisschen nach hinten dreht. Das ist so in uns gespeichert und man kann das nicht verändern.
Es ist nicht in uns gespeichert, sondern das gibt die Natur vor. Wir sind Teil dieser Rhythmik der Natur. Wir haben eine Tagesrhythmik. Die Sonne geht auf, die Sonne geht unter und danach orientiert sich unser Körper genauso. Ja, wenn Sie jetzt, und das kennen wir, wenn Sie jetzt in ein anderes Gebiet reisen, haben Sie einen Jetlag, weil sich die innere Uhr erst einstellen muss. Die Epiphyse, die das Ganze steuert, wird durch das Licht beeinflusst. Ja. Also die Rhythmik ist uns vorgegeben, auch wenn wir jetzt meinen, wir können das verändern, dann können wir das vielleicht plus minus eine Stunde, dann reden wir über die Eulen und Lerchen. Ja. Auch immer wieder ein Argument. Aber die grundsätzliche Rhythmik wird uns von der Natur vorgegeben. Das können wir akzeptieren oder dagegen arbeiten. Und unsere aktuelle Situation, wo sehr viel dagegen gearbeitet wird, wo die Nacht zum Tag gemacht wird, ist mit ein Grund, warum wir so eine Zunahme von Zivilisationserkrankungen haben.
Und im Sommer, wenn es aber länger hell ist, kann man dann ein bisschen später Abend essen oder ändert es daran jetzt nichts?
Das ändert nichts, weil der Darm geht trotzdem mit den Hühnern schlafen.
Die Hühner sind's. Okay. Jetzt kann man eben bei Ihnen hier im Ressort ja schon um 17 Uhr zu Abend essen.
Ja.
Das wird aber, wenn wir schon im Süden sind, in italienischen Restaurants sehr selten möglich sein. Ja. Da gibt es meistens vor 19 Uhr keinen Tisch. Was macht man denn jetzt, wenn man dann mal zwei Wochen gar keine andere Möglichkeit in diesem Sinne hat? Kann man dann noch irgendwas unterstützend machen, damit man trotzdem eine gesunde Verdauung hat, gut schlafen kann und in die Sommerfrische kommt? Oder bleibt einem nichts anderes übrig, als früher zu essen?
Also man hat immer eine andere Möglichkeit. Ich würde dem zustimmen, dass man möglichst früher isst. Man kann auch eine späte Mittagsmahlzeit nehmen, aber ich weiß, auch das ist in Italien schwierig, weil um 14 Uhr machen die Restaurants zu. Und auch wenn ich dort bin, haben wir immer das gleiche Problem. Aber dann geht man eben möglichst früh und verzichtet auf die Rohkost, macht was leicht Bekömmliches, isst zum Beispiel Trennkost. Wenn Sie wissen, das ist ein italienisches Restaurant, bester Fisch, den Sie sich vorstellen können, okay, dann nehmen Sie einen Fisch mit Gemüse, aber nicht mit der Pasta, nicht mit irgendwelchen Risotto oder sonst irgendwas. Essen vorher nicht das Brot, weil dann haben Sie das Kohlenhydrat, was wiederum die Trennkost ja, konterkariert, unter Anführungszeichen. Und sie haben auch nicht den Nachtisch, die Profiterole oder das Tiramisu, aber den Käse, weil dann sind sie auf der Eiweißebene. Wenn sie aber wissen, das ist das beste Lokal mit der Pasta, dann essen sie dort von mir aus eine Pasta, aber nicht Bolognese oder Vongole oder Carbonara, sondern Pesto alla Olio. Und dann können sie von mir aus vorher das Brot nehmen und hinterher das Tiramisu, dann sind sie halt auf der Kohlenhydratschiene. Ja? Aber sie haben trotzdem eine Trennkost und haben es leichter bekömmlich. Aber auf jeden Fall lassen sie die Salatschüssel weg.
Verstanden, die können wir ja zum Mittag essen, oder?
Die können sie zum Mittag essen. Und ich kann es auch etwas provokativer sagen. Trinken Sie ein Glas Wein zum Essen, weil das ist bereits vergorener Alkohol. Und mir ist es lieber, Sie haben zum guten Essen ein gutes Glas Wein, als wie eine Schüssel Salat, weil die Schüssel Salat gärt und die toxischen Alkohole belasten uns mehr als wie der gute Pinot Grigio zum Beispiel. Als Versöhnung.
Dankeschön. Die moderne Maya-Medizin, die Sie ja maßgeblich geprägt haben, ist ja wesentlich mehr als nur Fasten. Können Sie uns da ein bisschen das Grundprinzip erklären?
Schauen Sie, der Maya hat vor 100 Jahren begonnen, seine Therapie in die Medizin einzuführen. Das war mal, wie er begonnen hat, in heutigen Tschechei, in Karlsbad, Maria Kron, strenges Fasten. Karlsbader Wasser trinken, davon 3 Liter. Mit dem Erfolg, dass man einen Durchfall gekriegt hat und sonst nichts zum Essen. Dort hat es keine leicht bekömmliche Küche oder sonst was gegeben. Erst später, wie er dann in Wien war, hat er begonnen, den Menschen einen Kautrainer zu geben, die Semmel. Hat ihnen Milch dazu gegeben. Das hat sich im Laufe der Jahre verändert, Jahrzehnte verändert. Ich habe das Glück gehabt, dass ich bei seinen führenden Schülern Dr. Rauch, Dr. Koya lernen durfte. Und Dr. Rauch war der Erste, der das im stationären Setting gemacht hat und dann auch gesehen hat, wir brauchen etwas, eine Diätform, eine Therapieform für jemanden, der eben nicht übergewichtig, normalgewichtig, wo gesundheitliche Aspekte im Vordergrund sind und wo es nicht darum geht, dass er jetzt 5 Kilo an Gewicht abnimmt, sondern wirklich um den Gesundheitsaspekt. Und das ist die milde Ableitungsdiät. Und die ist heute eigentlich die Basis jeder Diätetik, nicht nur in der Maya-Therapie, sondern eine gesunde Diätetik ist eigentlich die milde Ableitungsdiät. Das heißt, wir haben in der Therapie eine gesamte Palette, um die Menschen in unterschiedlichen Intensitäten zu ernähren oder was zu essen zu geben. Mit dem Hintergrund, damit das jeder natürlich auch anders ist. Natürlich ist strenges Fasten als medizinische Therapie absolut nach wie vor indiziert und machen wir auch, aber es ist für sehr viele nicht das Gewicht im Vordergrund, sondern ein gesundheitlicher Aspekt. Und die milde Ableitungsdiät ist eine leicht bekömmliche Kost. Das heißt, da hat sich die Diätetik deutlich geändert. Dann haben wir gesehen, in den letzten Jahren, es haben sehr viele Menschen eine Unverträglichkeit. Bestimmte Lebensmittel gehen auf, kann man jetzt diskutieren, philosophieren, warum, aber funktionieren im Moment nicht. Wir haben eine Methode integriert in die moderne Maya-Medizin, die aus dem Amerikanischen kommt, nämlich die funktionelle Myodiagnostik von einem Chiropraktor namens George Goodhart. Das heißt, ich sehe über die Muskelreaktion sehr schnell, ob das Lebensmittel vertragen wird oder nicht, ob Defizite im Mineralstoffbereich sind, ob Belastungen in anderen Bereichen sind. Das heißt, in der Diagnostik ergänzen wir die Diagnostik nach Maya, die nach wie vor unverzichtbar und einzigartig ist, durch diesen Muskeltest.
Darf ich kurz fragen, und den ziehen Sie auch vor einem Bluttest zum Beispiel?
Der ist auf alle Fälle vor dem Labor, weil ich dadurch viel spezifischer die weiteren Untersuchungen gestalten kann, weil ich ja weiß, in welche Richtung geht. Ich muss jetzt nicht die ganze Palette durchmachen und hoffen, dass ich einen Treffer habe, sondern ich bin viel gezielter in meiner Auswahl der weiteren diagnostischen und therapeutischen Maßnahmen. Und für die Therapie, nachdem wir sehr viele Defizite von Mineralstoffen, Spurenelementen, Vitaminen und so weiter haben wir die orthomolekulare Medizin, also genau die Therapie mit diesen Mikronährstoffen integriert. Und moderne Maya-Medizin ist jetzt die Kombination aus der traditionellen Diagnostik, unverzichtbaren Therapie nach Maya, plus erweiterte Diagnostik um den Muskeltest und erweiterte Therapie um die Gabe von Mineralstoffen, Spurenelementen und so weiter, und Integration weiterer naturheilkundlicher Maßnahmen in Diagnostik und Therapie. Das ist eine moderne Maya-Medizin. Also es geht nicht darum zu sagen, ja okay, jetzt kriegst du meinetwegen 4 Wochen nichts zum Essen, sondern es geht darum, wenn wir über Fasten als medizinische Therapie reden, und das ist der Unterschied, über einen bestimmten Zeitraum bei bestimmten Indikationen unter ärztlicher Kontrolle.
Gibt es irgendwelche Ergebnisse der Fastenforschung, die Sie gerade im Moment am spannendsten, vielversprechendsten finden?
Auch da gibt es sehr viele. Es gibt laufend neue Arbeiten, neue Erkenntnisse zu dem. Das Spannendste für mich war einfach diese Arbeit, die 2016 tatsächlich zum Nobelpreis geführt hat, dass man gesehen hat, dass der Körper diese Fähigkeit hat, zu regenerieren, auszuscheiden, dass das Ganze auch in ein sinnvolles System und das Fasten der stärkste Stimulus ist, das anzuregen. Ja. Und die Wissenschaft hat seit dem Zeitpunkt unter Anführungszeichen anerkannt, was in der Naturheilkunde rund um den Erbball hat es jeder gewusst, aber die Wissenschaft hat halt andere Ansätze benötigt und jetzt müssen wir über das nicht mehr großartig diskutieren.
Sie haben es ja ganz am Anfang angesprochen, während des Medizinstudiums haben Sie ganz anders über Ernährung nachgedacht. Sollte die Ernährung im Medizinstudium irgendeinen anderen Stellenwert kriegen?
Ja, auf alle Fälle. Aber nicht nur das, die Ernährung gehört im Kindergarten integriert. Ich bin jetzt nicht dazu, dass ich jetzt McDonald's und sonst wen verurteile, aber ich sage es auch provokant, es gehört ein Erziehen zu einer vernünftigen Ernährung. Ja, eigentlich sollten das die Eltern machen, aber wenn ich mir jetzt anschaue und die herkömmliche Ernährungssituation betrachte, dann stellt es mir immer wieder die Nackenhaare auf. Zuletzt habe ich gesehen, ich habe jetzt auch ein iPhone brauche zum Telefonieren, aber wenn das iPhone bereits im Kinderwagen läuft und das Kind durch das iPhone ruhiggestellt wird, das macht keinen Sinn. Ich bin vor kurzem in einem Restaurant gesessen, da war eine Familie mit einem vielleicht zweijährigen Kind, die haben alle gegessen, das wollte sich irgendwie beteiligen, das hat wieder das iPhone vorne hinkriegt und wurde ruhiggestellt mit dem. Wenn ich unterwegs bin am Flughafen, das Erste ist, was die Leute auspacken, ist das iPad, den Computer, das Telefon und dann wird aufgeladen, was am Teller Platz hat und dann sitzen sie dort und während sie essen, dann wird telefoniert, dann wird E-Mail beantwortet und am Ende des Tages kann mir keiner sagen, dass er noch weiß, was er gegessen hat. Also diese Unarten, ja, in der Ernährung, und da geht es einmal um die Esskultur, da sind wir noch nicht beim Lebensmittel, da geht es einfach um die Esskultur, das gehört in die Erziehung bereits in den Kindergarten. Und leider sind wir da oft schlechte Vorbilder.
Hier bei euch kann man das gut lernen, weil da darf man beim Essen auch wirklich keine Mobilgeräte dabei haben. Und es steht auch so da, man soll das, den Verzicht genießen und das Kauen wirklich mal bewusst zu machen. Und genau um dieses Kauen geht es doch auch, oder, bei der gesunden Ernährung. Und das vergessen wir natürlich, wenn wir währenddessen die E-Mails checken.
So ist es. Meier-Therapie heißt Essen lernen. Das Fasten ist ein Mittel zum Zweck, aber das Ziel ist eigentlich nicht das Fasten, sondern das richtige Essen. Das heißt, Sie werden angeleitet, jeden Bissen 40, 50 Mal gut zu kauen. Meier selbst hat es Versüppeln genannt. Das heißt, Sie kauen das so lange, bis Sie einen flüssigen Speichelspeisebrei haben, den Sie dann hinunterschlucken. Der Sinn ist der, dass einerseits die Verdauung chemisch gesehen jetzt bereits im Mund beginnt. Wenn Sie das selber ausprobieren wollen, nehmen Sie ein Stück Brot und kauen Sie so lange, bis es flüssig, süß schmeckt, weil dann merken Sie, dass die Inhaltsstoffe vom Getreide nämlich Zucker sind. Und das Zweite, das für mich mitentscheidende ist, weil viele Leute sagen, es ist ein gutes Essen, es schmeckt so gut. Geschmack entsteht im Mund. Und Geschmack entsteht nur, wenn eine chemische Verbindung zwischen dem Speichel und dem Nervensystem, das sehr an der Oberfläche im Mund liegt, zustande kommt und Sie registrieren, das schmeckt salzig, süß, sauer, gut, schlecht, ausspucken, schlucken. Das entsteht im Mund. Sie schmecken nicht mit der Leber, nicht mit dem Magen oder sonst einem Organ. Das heißt, Geschmack, Genuss entsteht im Mund. Ohne Kauen kein Genuss. Und Ernährung, Essen ist Genuss. Es sollte ein Genuss sein, es sollte schmecken und es sollte eine Freude sein. Das heißt, wenn ich nicht kau und das in 5 Minuten hinunterschluck, dann habe ich nichts davon. Und der Spruch, wie beim Essen, wie beim Arbeiten, das ist ein Blödsinn. Ich kann sehr wohl langsam und genüsslich essen und trotzdem flott, rasch und effizient arbeiten. Und das langsame Essen ermöglicht dann auch dem Verdauungsapparat rasch und effizient zu arbeiten. Und Fehlverdauungsprozesse zu vermeiden.
Gibt es einen Unterschied, ob ich als Frau oder als Mann faste?
Ja, aber der Unterschied ist gleich, ob Sie Frau oder Mann sind. Also die Unterschiede sind jetzt nicht beim Fasten.
Aber müssen Frauen nicht anders fasten als Männer? Es ist ja jetzt oft die Diskussion, dass gerade wenn Frauen zum Beispiel in den Wechseljahren sind, das Fasten vielleicht noch mehr Stress hervorrufen könnte und dieses gehypte Intervallfasten nicht unbedingt für Frauen mit einem komplizierteren Hormonsystem als Männer geeignet ist?
Also ich glaube, da werden sehr viele Vorurteile breitgetreten, ohne jetzt jemanden zu nahe treten zu wollen. Der Hormonhaushalt beim Mann ist genauso kompliziert wie bei der Frau. Wir haben ein bisschen andere Rhythmik. Die Frau ist viel sensibler, was diese Rhythmik anlangt. Der Mann ist da vielleicht weniger sensibel. Aber beim Fasten, ja, wenn ich es falsch mache, mache ich beim Mann und bei der Frau Stress. Und genau das wollen wir vermeiden, weil oberstes Therapieprinzip ist Schonung. Und genau Ausgangspunkt Sommerfrische, ich soll mich schonen, ich soll mich erholen. Und die Erholung geht nur über die Schonung und nicht über die zusätzliche Belastung.
Wie kann man schonend fasten?
Indem man langsam isst, gut kaut, ordentlich einspeichelt, den Rhythmus des Tages beachtet, zwischen den Mahlzeiten trinkt, keine Rohkost am Abend isst und dem Körper die Möglichkeit gibt, ordentlich zu entgiften, auszuscheiden und zwischendurch auch einmal Pausen setzt. Wir reden heute so viel über Stress. Stress ist nicht so viele Belastungen, Stress ist mangelnde Erholung. Ja? Das heißt, wenn ich dieselben Reize, die ich im Alltag habe, gezielt setze und zwischendurch Pausen habe, ja, dann werde ich mich entsprechend erholen. Jeder Sportler weiß das, weil er wird sein Training entsprechend den Wettkämpfen, die er hat, planen. Und die Regeneration ist wichtig für die Leistungszunahme. Ja, wenn ich das nicht mache, ja, dann habe ich keine Leistungszunahme. Und dasselbe ist in der Ernährungssituation. Wenn ich die Pausen nicht einhalte, wenn ich nicht Erholungsphasen mache, dann wird es keine Verbesserung der Stoffwechselsituation geben.
Was beobachten Sie denn da bei Ihren Patienten, Patientinnen, wenn sie quasi aus dem Stressmodus hierher kommen, wie lange dauert denn das, dass sie da loslassen von diesen Gewohnheiten und reinkommen in die Achtsamkeit, in das Bewusste?
Also das ist sehr unterschiedlich. Und da ist ein Unterschied zwischen Männern und Frauen. Wenn die Männer von den Frauen geschickt werden, was das häufigste beim Mann ist, dann dauert es länger.
Okay.
Wenn sie freiwillig kommen und sagen, jawohl, ich lasse mich drauf ein, dann geht es relativ zügig und dauert einige Tage. Aber trotzdem ist das etwas, was Zeit braucht. Das heißt, neue Rhythmen, neue Mechanismen, neue Gewohnheiten zu etablieren, heißt, alte wegzulassen und sie neu ins Unterbewusstsein zu bringen. Und das dauert mindestens 3 Wochen, das wissen wir von zahlreichen Untersuchungen. Deshalb dauert auch jede Krankenkassenkur mindestens 3 Wochen. Und das ist ein Problem unserer Zeit. Ich habe Ihnen früher gesagt zu Meier, das Frühjahrskur ist das schönste Weihnachtsgeschenk. Das heißt, die Menschen waren wochenlang auf Kur. Ja. Heute glauben sie, das muss alles schnell gehen. Quickfix über das Wochenende mache ich schneller Detox und dann ist die Geschichte erledigt. Das funktioniert nicht. Wir brauchen Zeit, um diese Mechanismen zu etablieren. Es hat auch Zeit gebraucht, bis wir die alten etabliert haben. Und man muss auch immer daran denken, dass man, wenn man jetzt neue Ernährungsgewohnheiten etabliert, mit den ureigensten Alten konkurriert. Das heißt, sie kämpfen mit dem, was sie als Säugling anerzogen bekommen haben oder sich anerzogen haben, wo ich vielleicht, und der Betreffende auch keine Ahnung hat, hat er die Mutterbrust gekriegt, war das eine ruhige Situation, hat er genug gekriegt, war der ständiger Stress, war die Mutter gestresst, das wissen wir alles nicht. Was heißt, all das hat Einfluss darauf, dass sich neue Gewohnheiten wieder etablieren, aber es braucht einfach Zeit und die Zeit muss man dem Organismus und muss sich der Mensch auch nehmen, damit man das auch ordentlich einbringt.
Wie gelingt es denn dann, dass man sich diese neuen Gewohnheiten vor allem auch mit nach Hause nimmt? Weil wenn man hier im geschützten Bereich ist, fällt es wahrscheinlich noch einfacher, als wenn man dann wieder im Alltag angekommen ist. Gibt es da bestimmte
Auch da ist die
Tricks?
Zeit wieder ganz richtig. Wenn Sie jetzt eine Woche da sind und das einmal kennenlernen, ich möchte gar nicht noch sagen, dass das eine Therapie oder eine Kur ist, dann haben Sie, wenn Sie gut sind, vielleicht einen Langzeiteffekt von einigen, vielleicht ein paar Monaten, wenn überhaupt. Wenn Sie das ordentlich 3 Wochen, 4 Wochen durchführen, dann kann man sagen, dann kommen sie in eine Routine hinein, wo das ein gutes Jahr anhält. Aber erfahrungsgemäß sagen die Leute dann, okay, nach einem Jahr muss das wieder aufgefrischt werden. Das ist auch das, was wir empfehlen. Wenn jemand erkannt hat, ja, Sommerfrische tut ihm gut, eine Fastentherapie tut ihm gut, dann macht er das nicht so, habe ein Buch gelesen, einen Baum gepflanzt, ein Kind gezeugt und damit ist das erledigt. Sondern das wird zur Routine. Rhythmus heißt Tagesrhythmus, Wochenrhythmus, Monatsrhythmus, Jahresrhythmus. Wenn ich das erkannt habe, dann mache ich einmal im Jahr eine entsprechende Erholung. Und jeder, denke ich einmal, freut sich schon auf den Jahresurlaub und auf die Sommerfrische. Ja, okay, dann mache ich das eben in der Sommerfrische.
Welche Veränderungen oder auch Heilungsgeschichten haben Sie denn in letzter Zeit erlebt, wo Sie sagen, wow, deshalb mache ich meinen Beruf so gerne, wie Sie es ja vorher schon erwähnt haben?
Aber wissen Sie, das sind sehr viele kleine Momente, die Freude bereiten. Wir haben leider sehr viele Menschen, die eine Dysbiose haben, Fehlbesiedlung im Darm, Pilze, Bakterien, Parasiten. Vor kurzem war eine Dame hier, eher aus dem Kärntner Raum, die eigentlich geklagt hat, sie kann nicht mehr so recht, das Leben macht keinen Spaß, sie ist erschöpft, sie ist müde, ständig gebläht. Eigentlich weiß sie nicht, was los ist und auch hormonell mehr oder weniger durcheinander, die klassischen Menopausenzeichen und so weiter. Hat hier eine Therapie durchgeführt, hat die Empfehlungen sehr gut befolgt und nach kurzer Zeit ist es ihr deutlich besser gegangen. Sie hat wieder Freude am Leben, sie hat wieder eine vernünftige Verdauungsleistung. Wir haben die Parasiten behandelt, wir haben sie mit Mikronährstoffen, also Vitaminen, Spurenelementen und dergleichen versorgt. Und das war das Entscheidende, sie hat das, was wir gesagt haben, angenommen. Das heißt, sie hat es in den Alltag integriert. Sie hat gesagt, okay, wenn die Rohkost nicht gut tut, dann lass es weg. Ja? Und hat all diese Empfehlungen ganz einfach in den Alltag mit übernommen. Oder was auch sehr häufig und erfreulich für mich ist, das ist einfach, wenn Paare mit Kinderwunsch kommen und sagen, sie haben schon alles versucht, aber es funktioniert nicht. Nach einer Fastentherapie ist die Empfängnisbereitschaft wesentlich erhöht und da gelingt es immer wieder. Und erfreulicherweise haben wir einige Meier-Babys und die sind nicht mit an Bord auf die Welt gekommen. Gell? Also das, und das sind so die freudigen Ereignisse.
Wenn Sie da so, wie Sie vorher erzählt haben, bei dieser Patientin Empfehlungen mit nach Hause geben? Können Sie uns da so 5 Punkte zum Thema Ernährung sagen, die Sie da mitgeben?
Ja, selbst auf die Gefahr, dass ich mich wiederhole. Langsames Essen, gutes Kauen, Zeit nehmen zum Essen, Rhythmus, kleine Abendmahlzeit, keine Rohkost am Abend und ein bisschen Ausgleich im Säure-Basen-Haushalt und fleißig trinken, aber zwischen den Mahlzeiten nicht zum Essen. Das sind leider immer die gleichen Ernährungsempfehlungen, ganz banal, ganz einfach, man muss sie nur befolgen. Oder müssen tut man gar nichts, aber wenn man sie befolgt, dann hat man das Ergebnis relativ bald.
Und von den Lebensmitteln an sich, gibt es da welche, die Sie empfehlen und wo Sie sagen, bitte eher darauf verzichten?
Also grundsätzlich empfehlen wir oder ich einfach Lebensmittel bester Qualität. Es ist heute unbestritten, dass wenn wir Lebensmittel aus biologischem Landbau haben, artgerechter Tierhaltung und so weiter, die ganzen Qualitätskriterien haben, dass die eine höhere Wertigkeit haben als Lebensmittel aus traditioneller Herkunft, wenn Sie so wollen, inklusive industriell zubereitet. Also das ist einmal grundsätzlich. Ansonsten, es gibt leider viele Menschen mit Unverträglichkeiten, da sagen wir halt dann das bestimmte Lebensmittel weglassen. Die häufigsten Unverträglichkeiten sind immer die Milchprodukte und das Gluten. Das ist einmal das meiste. Und hier haben wir dann auch gute Alternativen. Aber das Lebensmittel ist immer die zweite Ebene und nicht die erste Ebene. Sie können, und ich kann es wieder etwas überspitzt formulieren, das beste biologische Lebensmittel, das nach den Mondphasen geerntet wird, mit viel Liebe zubereitet, zwischen Tür und Angel in sich hineinstopfen, dann wird es nicht zu dem führen, was Sie gerne hätten, nämlich energetisiert. Wenn Sie zu McDonald's gehen oder zu einem anderen von diesen Fast Food und einen Burger essen und den genüsslich gut kauen, dann wird, sofern ein Salatblatt drinnen ist, vielleicht das letzte Vitamin herausgeholt werden können. Also es kommt immer auf die Esskultur drauf an und auf die Einstellung, wie Sie zu den unterschiedlichen Lebensmitteln dann auch stehen.
Viel trinken dazwischen, haben Sie gesagt.
Was trinken? Zwischen den Mahlzeiten, zwischen den Mahlzeiten. Zum Essen.
Was trinken denn Sie da für einen Tee?
Ich habe sehr gerne einen grünen Tee, aber ich trinke auch sehr viel Wasser. Und dann kommt jetzt die Zeit, ab 10 Uhr gibt es eine Gemüsebrühe. Das ist nichts anderes als wie ein Auszug aus dem Gemüse. Sehr basisch und hat einen sehr guten Geschmack. Schmeckt auch immer anders, weil immer andere Gemüse drinnen sind. Und das ist auch ein wunderbares Getränk für zwischendurch.
Frühstücken, haben Sie ganz am Anfang gesagt, zählt zu Ihrem Morgenritual. Was ist so Ihr typisches Frühstück? Wechselt das häufig?
Ja und nein. Sehr abwechslungsreich, ja. Aber ich habe eigentlich häufig etwas, was besteht aus Topfen, Leinöl und verschiedenen Früchten und Mandelmus. Das geht zurück auf die Johanna Puttwig, die diese Öl-Eiweiß-Kost gemacht hat, die bei den Krebspatienten eingesetzt hat. Leinöl, ein ganz wichtiges, kaltgepresstes Öl aus der Omega-3-Gruppe, das lässt sich da sehr gut verarbeiten. Topfen ist ein leicht bekömmliches Eiweiß und dann können Sie Obst je nach Saison dazugeben. Das schmeckt dann immer wieder anders, ein paar Nüsse dazu. Das Ganze wird in Breiform, kann man nicht sagen, aber das wird halt einfach drunter gemischt und das ist ein hervorragendes Frühstück. Sie haben dadurch ein leicht bekömmliches Eiweiß, Sie kriegen über das Leinöl gute Energie und haben auch immer wieder was durch Leinöl Entzündungshemmendes. Also das ist so mein häufigstes Frühstück.
Da waren jetzt ein paar Sachen dabei, wo vielleicht manche denken, oh ja, würde ich gern essen, aber da habe ich eine Lebensmittelunverträglichkeit. Habt ihr auch eine Therapie, damit man solche Unverträglichkeiten wieder wegbekommt oder auch Allergien?
Ja, das ist eigentlich die Meyer-Therapie selbst. Mit der Meyer-Therapie kommt es zu einer Reinigung des Organismus, das heißt Wiederherstellen dieser Barrierefunktion des Darmes. Die Unverträglichkeiten werden besser, wenn Dysbiosen, sprich Fehlbesiedlungen mit Keimen sind, die werden entsprechend behandelt und eigentlich wird in allen Fällen diese Unverträglichkeit besser. Aber man darf sich auch da jetzt keine schnelle Lösung erwarten, sondern es dauert mindestens 3-6 Monate, bis man ein Lebensmittel, das vorher unverträglich war, wieder essen kann. Allerdings muss man auch beachten, dass zum Beispiel eine Laktoseintoleranz, also die Unverträglichkeit von Milchzucker, eher etwas Normales ist. Das heißt, rein statistisch, jeder Zweite hat das und es ist eher die Unverträglichkeit das Normale wie die Verträglichkeit. Das heißt, der Erwachsene ist nicht dazu da, Milch zu trinken. Milch ist überhaupt kein Getränk, ist ein flüssiges Lebensmittel. Also wenn, sollte er sie essen, das ist einmal das Wichtigste. Aber der Milchzucker, der da drinnen ist und der auch häufig in Joghurt drinnen ist, der ist häufig unverträglich. Sprich, wir haben die Enzymaktivität nicht mehr, diesen Milchzucker abzubauen.
Zum Abschluss, bevor wir zu unserem Mythencheck und zum Rezept kommen, Sie sind jetzt 67 Jahre alt, arbeiten nach wie vor mit großer Leidenschaft. Was ist denn so, abgesehen von der Ernährung, Ihr Geheimnis von Langlebigkeit, von Gesundheit, von dieser Freude am Leben, die Sie so ausstrahlen?
Also ich habe keine Geheimnisse.
Dann bitte alles offen sagen.
Zumindest nicht in dem Bereich. Die Medizin, die ich mache, ist eigentlich, wenn Sie so wollen, das Schönste, was man begegnet ist im Leben, was man sich wünschen kann als berufliche Tätigkeit. Es ist etwas, was Freude macht, den Menschen zu helfen, etwas sehr Erfüllendes und insofern macht es jeden Tag Spaß und Freude und ist es ein Genuss und nicht wirklich eine Belastung, mit den Menschen zu arbeiten. Auch ihnen die entsprechenden Informationen zu geben und dann zu sehen, okay, es gibt doch einen gewissen Prozentsatz, die das umsetzen und dass es ihnen in Summe gesehen dann da auch deutlich besser geht, das ist einfach die Bestätigung dafür. Und insofern ist das nie so, wenn Sie so wollen, ein Job, wo du hingehst, 8 Stunden arbeitest und dann gehst müde nach Hause. Es ist eher etwas, was einen aufbaut. Also ich gehe eigentlich nie müde nach Hause, wenn Sie so wollen. Es macht immer Spaß und immer Freude, den Menschen da zu helfen und zur Seite zu stehen.
Dann schauen wir uns noch ein paar Gerüchte an, die so zum Thema Fasten überall herumkursieren.
Der Faktencheck. Fakt oder Fake? Gesundheitsmythen aufgedeckt.
Das Erste. Beim Fasten verliert man nur Wasser und Muskelmasse, kein echtes Fett.
Falsch.
Weil?
Die Natur hat eine sinnvolle Hierarchie. Das heißt, wenn Sie jetzt fasten, und das immer vorausgesetzt, Sie machen es richtig, dann wird als erstes einmal der Darm entleert. Dann haben Sie jetzt einmal einiges an Volumen, was im Darm war, und da hat jeder von uns ein paar Kilo drinnen, brauchen wir nicht diskutieren, auch der Schlanke, die sind einmal weg. Als zweites kommt es dann zu einer Reinigung aus dem Gewebe heraus. Das heißt, sie ziehen aus der Lymphe, aus den Zwischenräumen, zwischen den Zellen die Toxine heraus. Und dann geht es erst in die Zelle hinein. Und wir brauchen jetzt nicht glauben, dass der Körper so oder die Natur so einfältig ist, als erstes den Herzmuskel oder das Hirngewebe abzubauen. So, er wird das abbauen, was er im Moment nicht braucht. Das ist die Mülldeponie, das ist der Dreck. Und der Dreck ist im Bindegewebe und ist natürlich auch im Fettgewebe. Zum Zweiten, wenn Sie jetzt weniger zuführen, dann müssen Sie mehr aus den Reserven leben, und die Reserven ist energiemäßig Fett. Es ist eine falsche Vorstellung, dass der Körper Eiweiß zur Energieverwertung nimmt. Das macht er nicht. Er ist nicht so naiv, so einen hochwertigen Baustein, mit dem er die Struktur des Körpers aufbaut und Funktionen wie Hormone und so weiter bewerkstelligt, dass er das abbaut. Das passiert, und das hat man gemacht, wenn Sie 300 Tage fasten. Das war aber bei Leuten, die waren extrem übergewichtig. Wenn man so einen Blödsinn macht, dann wird irgendwann der Herzmuskel abgebaut. Aber das ist nicht das Erste, was passiert. Aber use it or lose it. Das heißt, wenn Sie fasten, ist eine moderate Bewegung absolute Notwendigkeit. Wenn alles, was Sie nicht brauchen, wird abgebaut. Ja? Das heißt, wenn Sie sich nicht bewegen, werden Sie natürlich auch Muskelmasse verlieren. Keine Frage. Aber wenn Sie das, ich sage immer, richtig machen, dann wird die Mülldeponie entleert, dann wird Dreck ausgeschieden. Das hat der Meier auch gesagt, da muss Dreck weg und nicht Speck weg. Ja? Natürlich wird Fett abgebaut, keine Frage. Es wird auch Wasser ausgeschieden, deshalb soll man viel trinken. Ich brauche aber das Wasser, damit ich mobilisiere und ausscheiden kann. Ja? Also das leider völlig falsch.
Schauen wir uns das Zweite an. Detox und Entgiftung sind nur Marketing. Der Körper entgiftet sowieso von alleine.
Ja, er entgiftet. Keine Frage, das machen wir lebenslang. Jede Minute, jede Sekunde unseres Lebens entgiften wir auch. Wenn wir heute Sauerstoff aufnehmen, geben wir im nächsten Moment CO2 ab. Das ist Aufnahmeausscheidung, Aufnahmeausscheidung. Wenn Sie heute hoffentlich jeden Tag einen Stuhl haben, dann entgiften Sie jeden Tag über den Darm. Wenn wir aber, und das ist der Unterschied, jetzt entgiften als medizinische Therapie einsetzen, fasten als medizinische Therapie einsetzen, dann nützen wir diese Fähigkeit der Reinigung, um gesund zu werden, beziehungsweise um gesund zu bleiben.
Fasten verlangsamt den Stoffwechsel dauerhaft.
Stimmt auch nicht. Es wird die Entgiftung nicht verlangsamt, sondern extrem hochgefahren. Das sehen wir immer wieder. Das heißt Entgiftung, Leberstoffwechsel und so weiter. Fasten ist kein Spaziergang, sondern es ist eine Hochleistung. Deshalb, der Mensch braucht Energie dazu, dass er fastet. Er braucht die Mikronährstoffe dazu. Er braucht einen ausgeglichenen Säure-Basen-Haushalt, dass das funktioniert. Ja. Und natürlich, wenn ich es falsch mache, dann wird der Körper auf einen, es wird immer Sparmodus geschalten, und irgendwann einmal sagt er, mehr gebe ich nicht her. Ja. Wenn Sie aber dann wieder bestimmte Essstörungen anschauen und so weiter, dann ist das selbst widerlegt, weil die Essstörungen, da ist der Fastenmodus und der Sparmodus völlig aufgehoben. Noch einmal, Fasten richtig gemacht, ist eine medizinische Therapie. Deshalb, es kann jeder einmal, der gesund ist, an Tag nichts essen. Deshalb fastet er noch nicht im medizinischen Sinn. Ja? Da macht er etwas für seine Gesundheit, keine Frage. Ja? Es ist nur die Frage, wie oft macht das regelmäßig. Aber das Fasten als medizinische Therapie gehört in die Hand des erfahrenen Arztes.
Weil Sie das jetzt schon ein paar Mal angesprochen haben, was wird denn oft falsch gemacht beim Fasten?
Dass die Leute meinen, nichts essen ist einmal Fasten, dass sie die Einstellung nicht dazu haben. Dann gibt es Fastenregime, wo sie Fruchtsäfte bekommen, unter der Vorstellung, ja, ist was Gesundes. Nicht? Mag schon sein, aber Fruchtsaft ist reich an Kohlenhydrat. Ja? Das gärt, und Gemüsesäfte genauso. Gehen Sie einmal auf den Markt, schauen Sie, wie viel Karotten in einem Karottensaft sind, damit Sie ein Glas haben, dann probieren Sie die Menge an Karotten essen. Das Karnickel kann das locker, aber alle anderen trinken den Karottensaft. Völliger Blödsinn, die Smoothies, völliger Blödsinn, ernährungsphysiologischer Wahnsinn. Ja? Weil ich habe keine Möglichkeit, auch nur annähernd wahrzunehmen, was ich da esse. Ja? Der ganze Prozess des Einspeichelns, der Esskultur fehlt völlig. Ja? Und es wird immer wieder fokussiert auf ein paar Vitamine und Mineralstoffe, die mir aber in dem Moment überhaupt nicht helfen, weil durch den Gärungsprozess wird das alles eliminiert.
Der letzte Mythos: Heilfasten ist ein effektives Mittel, um dauerhaft abzunehmen.
Jein. Heilfasten ist in erster Linie für die Gesundheit. Wenn das bedingt, dass ein paar Kilo runtergehen, wunderbar. Aber das ist nicht das Ziel, das ist vielleicht ein Nebeneffekt. Und ja, viele kommen, weil sie sagen, ich möchte 2 Kilo abnehmen. Ich sage immer, wie schnell soll das gehen? 2 Kilo ist der Unterarm, 5 Kilo ist vielleicht der Oberarm auch noch dabei. Ja, ist eine operative Maßnahme, sind die 5 Kilo gleich herunter. Das ist nicht Fasten, ja, sondern Fasten ist eine Einstellung. Fasten ist eine, ich möchte nicht sagen Philosophie, aber das ist das Wahrnehmen eines gesunden Prozesses. Und Fasten ist auch, wenn Sie es so wollen, ein Wiedererkennen, dass die Ernährung Respekt verlangt. Respekt einerseits der Natur gegenüber, die ja eine Reihe von hervorragenden Lebensmitteln für uns herbringt. Respekt aber auch demjenigen gegenüber, der das mit viel Liebe zubereitet. Oder umgekehrt, machen Sie einmal jemanden eine Mahlzeit, den Sie nicht mögen. Ich möchte es nicht essen. Aber vor allem ist es auch Respekt sich selbst gegenüber, wenn man eigentlich nach bestem Gewissen und mit den allerbesten Maßnahmen ernährt werden sollte. Ja? Deshalb, ich habe einfach einen Respekt vor der Natur, die uns das alles vorgibt. Und wir haben so viele Zuwiderhandlungen zu diesen natürlichen Prozessen, dass für mich das Wiedererkennen der Qualität des Fastens auch das Wiedererkennen dieses Respektes der Natur gegenüber ist.
Ganz zum Schluss, wie es halt so ist beim Arztbesuch, bräuchte ich bitte noch ein Rezept von Ihnen für uns alle. Was können wir denn machen und vielleicht heute schon umsetzen, damit wir unserer Verdauung gerade jetzt im Sommer was Gutes tun?
Das Rezept.
Also ich gehe davon aus, dass Sie jetzt nicht ein Rezept wollen, wo draufsteht 200 Gramm Weizen.
Nein,
und so weiter.
Ein Rezept, das ich vom Arzt bekomme, aber mit dem gehe ich jetzt nicht zur Apotheke, sondern
genau,
das ist
zu
etwas,
sich
das
selber.
Ich selber umsetzen kann.
So, als erstes schreibe ich auf dieses Rezept hinauf diese Ernährungsmaßnahmen. Das heißt, langsames Essen, gutes Kauen, Zeit nehmen zum Essen, Rhythmus beachten, zwischen den Mahlzeiten trinken, keine Rohkost am Abend. Zweites, vernünftige Bewegung, ohne sich zu überfordern. Und eine Bewegung, die Freude macht. Das Dritte schreibe ich hinauf, soziale Kontakte. Weil wir wissen, dass die sozialen Kontakte, das Eingebundensein in eine Gemeinschaft, den größten Effekt des Gesunderhalten hat. Und das ist jetzt nicht die WhatsApp-Gruppe, sondern das ist die analoge Gruppe, wo man sich noch persönlich trifft und in die Augen schauen kann. Ja?
Das sind ganz wundervolle Tipps, die können wir zumindest versuchen, gleich umzusetzen.
Falsche Antwort.
Falsche Antwort.
Der Versuch wird scheitern.
Also wir setzen das jetzt um.
Das ist auch etwas, was die Menschen immer wieder sagen, ja, ich probiere es. Wenn ich sage, ich probiere es, dann lasse ich meine Hintertür offen. Ja? Ich brauche keine Hintertür. Wenn ich erkannt habe, dass das für mich richtig ist, dann ist das einmal eine Entscheidung im Kopf. Und wenn ich das entschieden habe, dann mache ich das.
Gut, Tür zu und los geht's in einem gesunden Sommer. Vielen lieben Dank für Ihre Zeit und weiterhin so viel Freude mit Ihrem Beruf.
Danke vielmals.